have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! What a play, James! LeBron James with the rejection. And the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich bin in dieser Woche den Schritt zurück in die Bundesrepublik Deutschland gegangen. Wir sind wieder zurück zu Hause und ich sage wir, weil das gilt natürlich nicht nur für mich, sondern auch für meinen kongenialen Partner Julius Schubert. Gestern haben sich unsere Wege getrennt, heute kommen sie virtuell schon wieder zusammen. Julius, mein Lieber, einen wunderschönen guten Nachmittag.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Guten Morgen, wenn wir uns noch in Atlanta-Zeit bewegen würden, aber das tun wir ja seit gestern nicht mehr. Ich krieg wirklich keine Pause von dir. 10 Tage lang und dann trennen sich unsere Wege, wie du ja gerade schon gesagt hast. Und einen Tag später hören wir uns schon wieder. Wir haben nichts voneinander gehört, seitdem sich unsere Wege gestern getrennt haben. Ich weiß also nicht, wie du nach Hause gekommen bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich würde sehr gerne erfahren, wie es dir geht und wie du nach Hause gekommen bist und wie du dich jetzt seit gestern wieder versucht hast einzuleben in der Bundesrepublik.
Das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, auch wenn es mich andersrum natürlich jetzt nicht so sehr interessiert, aber ich erzähle es von mir natürlich gerne. Mir geht's fantastisch. Ich bin sehr zufrieden. Also die Rückfahrt von Frankfurt aus, das kann man ja auch für uns beide erzählen. Wir hatten wahnsinnig Glück mit unserem Rückflug, dass da ja das Flugzeug mehr oder weniger leer war. Wir hatten jeweils eine Dreierreihe am Fenster für uns. Da konnte dann sogar ich mit meinen physischen Ausmaßen mich einigermaßen entspannt hinlegen. Hat leider nicht zu super viel Schlaf geführt. Also ich glaube, so 2-2,5 Stunden hatte ich vielleicht insgesamt im Flieger. Dementsprechend natürlich hart am Sack gewesen. Die 3 Stunden von Frankfurt nach Balingen, die haben dann nochmal richtig wehgetan. Also ich war natürlich sehr, sehr erschöpft, als ich zu Hause angekommen bin. Dann aber das Wiedersehen mit der Freundin, das Wiedersehen mit der Mama, das hat mir dann wieder ein bisschen Adrenalin, ein bisschen Energie gegeben. Und ich habe es tatsächlich geschafft, den ganzen Tag noch wach zu bleiben. Bin dann so um 9:30 rum ins Bett und habe wie ein Baby durchgeschlafen bis heute Morgen um 10 und fühle mich dementsprechend fantastisch. Es könnte natürlich sein, dass jetzt irgendwie noch eine Form von Jetlag in der zweiten Nacht kickt, aber ich hoffe nicht. Und für den Moment geht es mir sehr, sehr, sehr gut. Wie ist es bei dir?
Ich konnte 4 Stunden im Flugzeug schlafen, also ziemlich genau die Hälfte der Zeit. Hat ja dann ähnlich wie du noch relativ viel Zeit dann totzuschlagen am Frankfurter Hauptbahnhof, was nicht der beste Ort ist, um viel Zeit totzuschlagen. Aber nicht erinnern, ich habe mich dann zu McDonald's gesetzt, gefrühstückt und schon mal ein bisschen am Laptop gearbeitet. Mein ICE sollte eigentlich mich nach Halle bringen, Halle an der Saale. Hat er nicht, weil es kam dann, ich habe dann geschlafen, habe mir einen Wecker gestellt auf 10 Minuten, bevor regulär wer ankommen soll. Das ist dieser Sprinter gewesen, der fährt nach Stralsund hoch und der hat zwischen Frankfurt und Berlin hat er nur so 2 Stops, einer in Erfurt und einer in Halle. Das heißt, der ist super schnell dann eigentlich da. Hat mir weggestellt, dann habe ich geschlafen. Und dann ruft mich auf einmal meine Freundin Celine an und sagt, wie machst du denn das jetzt? Und ich war komplett, wovon redest du, was willst du von mir? Und sie meinte, ja, dein Zug fährt nicht nach Halle, der endet in Erfurt und muss raus. Dann habe ich erstmal versucht, klarzukommen auf die Situation. Und dann, actually 2 Minuten später, kam eine große Durchsage, dass es im Großraum Halle eine Signalstörung gibt und deswegen der Zug in Erfurt endet.
Sorry, dass ich unterbreche, ich grätsch kurz rein. Wir haben ja da werden wir gleich ein bisschen von erzählen, unsere Greyhound-Busreise nach Charlotte, die ein Riesenabenteuer war. Und da war dann aber auch so, unser Bus hatte dann irgendwie so eine Stunde Verspätung in Charlotte. Und wir haben uns umgeguckt, die ganzen Amerikaner, und wir mit unserer deutsche Bahnerfahrung haben dann so, wir waren dann James Franco am Galgen, so, first time? Mm-hmm. Not my first time. Ja.
Genau, jedenfalls die deutsche Bahn wieder. Der mussten wir alle raus aus diesem ICE in Erfurt, und dann habe ich einen anderen ICE genommen, der halt auch wahnsinnig viel Verspätung hat, der mich dann über Leipzig nach Bitterfeld gebracht hat. Und in Bitterfeld hat mich dann Celine abgeholt. Das war für sie dann nochmal eine 3/4 Stunde Fahrt und entsprechend dann für uns eine 3/4 Stunde Fahrt wieder zurück. Ich war also am Ende 2,5 Stunden später zu Hause als ursprünglich geplant.
Oh Mann.
Was natürlich blöd war, aber nicht zu ändern. Nicht zu ändern, machst du nix. habe mich da natürlich auch sehr drauf gefreut, dann wieder zu Hause zu sein, bin dann auch direkt mit den Hunden nachmittags noch eine Runde gegangen, war ja Topwetter. Und habe dann auch durchgehalten bis abends um 9, um 10, irgendwie sowas. Und habe dann durchgeschlafen bis heute früh um 8, was jetzt natürlich nicht so lange ist wie bei dir, aber okay ist. Also ich hatte es auch schon, dass ich dann, keine Ahnung, nachts um 3 wach geworden bin und konnte nicht wieder einschlafen oder nachts um 5 oder wann auch immer. Aber dass ich dann zumindest doch so lange schlafen konnte, hatte mich dann auch einigermaßen überrascht und habe jetzt auch den heutigen Tag gut durchgehalten und bin eigentlich relativ fit und freue mich, dass ich das eigentlich auch so gut überstanden habe. Jetzt einigermaßen im Rhythmus drin, ist ja jetzt für mich nur eine Woche, aber ich versuche jetzt in diesem Rhythmus zu bleiben, keinen Mittagsschlaf zu machen, abends einigermaßen lange auch durchzuhalten. Und dann läuft das schon. Ja, von daher, ich bin happy, ich bin einigermaßen fit und freue mich jetzt das Maximum rauszuholen aus dieser einen Woche zu Hause. Wobei es auch nicht ganz eine Woche ist, weil ich das Wochenende in München verbringe und da am Samstagabend bei einer Watchparty der Orlando Magic bin. Ist jetzt keine Werbung oder so. Also klar, man kann sich dafür registrieren und anmelden und da auch gerne hinkommen. Also wenn ihr in der Nähe München seid und wobei ich auch gar nicht weiß, ob es überhaupt noch Plätze gibt für dieses Event. Aber wenn ihr in der Nähe seid, Samstagabend noch nicht vorhabt, dann kommt doch gerne nach München in, weiß gar nicht, wie die Restaurant oder die Bar heißt, wo das ist. Und da
fantastisches Placement, Julius.
Ja, das ist okay, weil es kein Placement ist. Keine Ahnung, wo es ist. Ich weiß, dass die Magic gegen Minnesota spielen und das wird da gezeigt. Ich weiß, dass ich am Start sein werde und mich da schon sehr drauf freue. Aber mehr
weiß braucht ich ihr ja auch gar nicht wissen. Also wenn
es ist irgendwo
wenn
ihr in München
kommen wollt, dann gibt's schon Wege.
So groß, ja, so groß ist ja auch München nicht. Also da stolpert man dann eventuell schon drüber. Nee, einfach mal auf Instagram bei der deutschen Orlando Magic Seite nachschauen. Da ist, glaube ich, relativ viel Content zu. Wird man sicherlich auch das eine oder andere bekannte Gesicht auch zu sehen. Ehemaliger Magic-Spieler soll auch am Start sein. Also coole Sache mal wieder, was die Magic hier machen in Deutschland. Das heißt, ja, Freitag bis Sonntag bin ich dann in München und dann geht's Dienstag weiter nach Florida.
Sehr schön. Das freut mich zu hören, dass wir beide gut durchgekommen sind. Wir drücken die Daumen, dass das jetzt erstmal so bleibt. Und wir haben, wie versprochen, natürlich noch ein bisschen was zu besprechen. Wir haben eine Folge über die Thunder sozusagen gemacht, beziehungsweise insbesondere über Isaiah Hartenstein, haben euch da das Isaiah Hartenstein-Interview, das wir führen durften, auf die Ohren gegeben. Wir haben eine Folge gemacht, in der wir über die Raptors gesprochen haben und das Jakob Pöltl-Interview im Schlepptau hatten. Und jetzt hatten wir uns gedacht, als Abschluss, als dritte Folge mit Bezug eben zu dieser Double-Step-Back-Reise wollen wir euch, Interviews waren es nicht so wirklich, es waren eben Locker-Room-Media-Availability, trotzdem mehr oder weniger exklusiv, weil wir an dem einen Tag waren wir 2 von 4 JournalistInnen, die da in der Kabine standen. Beim zweiten Spiel waren wir sogar 2 von 3, also nicht ganz ein exklusives Interview mit einem Spieler, aber ziemlich nah dran. Das eine Mal haben wir mit Jonathan Kuminga sprechen können, das andere Mal sogar mit Jalen Johnson, was uns sehr gefreut hat natürlich, dass er gespielt hat beim zweiten Hawks-Game gegen die Blazers. Und wir dachten uns, so wie wir das in den letzten beiden Folgen gemacht haben, ihr bekommt das zu hören, was uns die Spieler erzählt haben. Ihr bekommt diesmal sogar dann noch die Tonspur von einer Frage von der PK, was einfach thematisch passt. Julius hatte Quinn Snyder einmal zu Jonathan Kuminga eben gefragt und das Ganze wollen wir einbetten in ein bisschen Talk über die Hawks, die wir jetzt zweimal live gesehen haben, die, auch wenn sie höchstwahrscheinlich mit den tieferen Playoff-Runden nichts zu tun haben werden, sicherlich weiterhin kein uninteressantes Team sind, gerade mit dieser Kuminga-Komponente. Wir haben jetzt 2 der ersten 3 Kuminga-Spiele im Hawks-Dress gesehen, live vor Ort. Das war natürlich interessant zu sehen, wie er performt, zu sehen, wie er in der Halle aufgenommen wird, vom Team aufgenommen wird. Diese Eindrücke wollen wir noch ein bisschen mit euch teilen und dann wird das unterm Strich aber, denke ich, wieder eine relativ knackige Geschichte in der heutigen Folge. Soweit mal der Fahrplan.
Klingt gut. Let's do it.
Alright, dann bekommt ihr jetzt hintereinander Folgendes. Den ersten Clip, den ihr hört, ist Jonathan Kuminga nach diesem ersten Hawks-Spiel. Hawks gegen Wizards. Das war dann, wie gesagt, sein zweites im Atlanta-Dress. Dann hört ihr Quinn Snyder auf der Pressekonferenz nach diesem Hawks gegen Wizards Game zu Jonathan Kuminga. Und dann hört ihr Jalen Johnson nach dem Spiel der Hawks gegen die Blazers im kurzen Kabinen-Interview. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Jonathan, your head coach, Quinn Snyder, had a lot of compliments for your performance tonight. How do you feel after your second game?
I feel good. Just figuring out, learning how to play with everybody out there, and just keep learning. Yeah.
How much of a change is it getting a new set of teammates and, you know, a new scheme? Like, is it a big transition or is it feel like, oh, this is just still playing basketball?
I just think at the end of the day, it's still basketball. I say it's still basketball. Yeah, you know, it's a new environment, but it's still basketball. It's not really much that I haven't seen it or I don't know from the place I came from, but, you know. There's going to be some different stuff, but then it's read and learn and react and know where to be.
Coach Snyder is someone that's known in the league for having a deep playbook, for having an offensive scheme that needs some getting adjusted to. What's been your process the first two games now, or the first weeks here in Atlanta? How are you adjusting?
My process, I feel like it's just learning all the plays. Because here and there, I get myself lost on the court because I'm trying to figure out where I need to be on certain plays, you know. And it's coming along. I'm just adjusting. Atlanta, you know, it's been great so far. It's nothing much that I'll say it's new to me. So,
yeah.
You know, but I feel like just adjusting from team standpoint, from everybody, it's been good.
Were you able to get some advice from maybe some teammates that have been traded in their careers before on how to adjust to a new environment, to a new home?
Not much, not really. There's always a learning process, and I feel like I'm still learning how to adjust to it. But like I say, the process have been very, very good because I have a great group of guys here, teammates, staff members, everybody included, you know, they've been very welcoming. And showing me the way and helping me out.
Corey was super hot to start the game tonight. You have played with a couple of very good shooters in your career in Golden State. How did you see his performance tonight? What's it like to stand next to someone on the court, on the bench, that just goes off like that from three?
It was very, very great, amazing. He got the crowd going. He got us going just based on how he was able to shoot the way he did, and I think he's known as a shooter, so but it was very, very good to see him go out there, you know, and make an impact.
You mentioned the crowd. There seemed to be a lot of love already from the Atlanta fans. What's your impression so far from ATL, from the crowd, from this arena?
I'm just out there loving it, you know. I appreciate the crowd, I appreciate the fans, you know. They're showing much love, you know. They're all behind us. They want us to do good, and I think our job is just to go out there and give them what they deserve.
When you talk to Quinn Snyder and he kind of lays out here, this is the things, you know, some of the things that we expect from you. Is there one that kind of stands out where you're like, okay, this is what he wants. Okay, I can do that.
I think he just wanted to be me. Be a two-way guy, be you, go out there, play, have fun, you know, and like, you know, the result is just us, you know, helping the team win. So, you know, as long as I bring that energy, no matter what, no matter if it's my night or somebody else's night, you know, that's all they want me to be. Just go out there, be you, impact winning. That's the biggest thing. Just go out there, impact winning, and the rest is going to follow now.
Thank you. Thank you very much.
Coach, this was Jonathan Kuminga's second game for your team. What have you seen from him tonight in terms of fitting into your offensive system and getting on the same page on the defensive end with his teammates?
Yeah, you know, the thing that's impressed me as much as anything is just, you know, his work, and you saw that previous to him getting healthy, and I think that's carried over. There's some plays defensively where I think his strength stands out, and he's been focused. He lost it out of bounds, but a big play out of timeout. You know, I thought we needed to dig in, and he did a really good job just denying an entry pass, and he almost had a dunk. So that to me is more impressive than the actual dunk. You know, I know he can dunk. So, you know, those little things on the defensive end, he can be impactful. And then I think he's really focused on moving the ball and being unselfish. I thought he made a couple passes tonight that were, you know, really impressive. Just looking a guy off and seeing the court. And I think as he plays more and more, you know, he's going to be more and more instinctive, you know, particularly in the open court.
Hey, Jalen, you scored 8 points tonight. Team scored 135. How do you try to balance scoring and playmaking, off-ball and on-ball stuff, and how do you try to help your team in a night like this when scoring is not there particularly?
Yeah, I mean, tonight, you know, they got Kamara and Holiday and Thibault, like, really good defenders, so I wasn't trying to force anything offensively, and a lot of our other guys had things going, like the game plan. Shoot threes. If Klingon's dropped back, and, you know, he made seven of them tonight, so there's going to be different nights where it requires me to do different things, but tonight was no different, and, you know, I'm glad we got the win.
You talked about shooting. How big of a game changer is it to have him on the floor as a floor, a stretcher, spacing teams, guarding him more on the perimeter? How does this help you and your teammates?
You talking about O?
Yeah.
Yeah, I mean, it's good. He's added that to his game over the last year or so, and, you know, with him being able to shoot, he can also pass really well for a big man as well, so... He's done a great job of keeping the balance, and obviously he gives what the game gives him. So yeah.
I just talked to Coach about your starting lineup with you, CJ, Nikhil, Dyson, Onyeka. Mm-hmm. Statistically, the sample size isn't huge, but you guys are like one of the best five-man units in basketball. Can you talk about what makes this five-man unit so special, what makes it so good, it's so fun to play with those guys?
I think it's just our will to win. We got Smart Vet and CJ and Nikhil coming along and Dyson and, you know, them bringing the intensity defensively. We have a good balance of everything in that starting lineup. And I think we've done a good job of just communicating with each other. I think that kind of helps us, you know, elevate each other while we're on the court. So it's been good. And obviously, it's like you said, it's a short sample size. And we're just going to continue to build and continue to grow from here.
It's been a minute now, but what was your first All-Star weekend like?
It was my first. Well, it was great. It was a great experience. It was fun, man. Like, really was just taking every moment in and not trying to rush with anything, just really enjoying the whole experience. But overall, it was fun.
It's been like a month or a little more that Trey has left the team now. Do you feel a different kind of spotlight? Do you feel a different kind of pressure now that you are the guy, or at least one of the guys on this team?
Yeah, no pressure. No pressure.
Spotlight, though?
Spotlight,
That's what you're here for.
If that's what they want to call it, I'm just here to win games, man. Like, I'm really just trying to do my job and elevating and propelling this team to where I want to get to and where we all want to get to. So if you want to call it spotlight, whatever, but that's my main objective with it.
That's a good answer. Thank you, Jalen.
Appreciate it. Yeah.
So, das waren die Audio-Eindrücke aus Atlanta. Auch hier natürlich nochmal Shoutout sowohl an die NBA, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben, als auch insbesondere an die Atlanta Hawks. Das war, und da waren wir uns nachher einig, ich weiß nicht, ob du so weit gehen würdest, dass das eine Top-X-Experience für dich generell in den NBA-Arenen war, aber das war schon vom Essen bis hin zu vor allem dann der Medienbetreuung. Also der Dude, Shoutout an Mason, der uns reingelassen hat am Anfang, super hilfsbereit. Dann auch der, habe ich jetzt leider seinen Namen vergessen, der PR-Chef, der das dann vermutlich ist, der uns in der Kabine betreut hat und ermöglicht hat, eben mit einmal Kuminga, einmal Johnson zu sprechen. Super netter Typ. Was wir dann gesagt haben, was gar nicht so unbedingt selbstverständlich ist in der Branche und in dem Beruf. Ja, das war wirklich von vorne bis hinten eine sehr, sehr, sehr angenehme Erfahrung, die wir da machen konnten bei diesen zwei Spielen in der State Farm Arena in Atlanta. Also nochmal Shoutout und vielen Dank an alle Beteiligten, die das möglich gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Und jetzt, Shoutout und vielen Dank, bevor wir dann gleich, wie versprochen, ein bisschen über die Hawks quatschen wollen, an den Technikpartner dieses Podcasts, den ihr jetzt auch schon seit einem Weilchen kennt, immer wieder gehört habt. Shoutout und Dank an Elgato, die dafür sorgen, mit ihren Mikrofonen, mit ihren technischen Produkten, dass wir euch eben einen hoffentlich astreinen Klang Woche für Woche auf die Ohren ballern dürfen. Und es gibt was Neues bei Elgato und das wollen wir euch ganz kurz erzählen. Der Wave Next Launch, da hat nämlich Elgato jetzt nochmal das Portfolio an Audioprodukten ein bisschen aufgestockt, ein bisschen verbessert. Da haben wir natürlich extrem Bock drauf. Wir hoffen ihr auch. Es gibt ein neues Mikrofon, das Wave 3 Mark II. Neues USB-Mikro, wie ihr das gewohnt seid. Es gibt ein neues Interface, es gibt ein neues Stream Deck. Ja, und diese Audioprodukte, die kommen dann auch noch mit fancy Schnickschnack, Onboard-Effekte auf dem Gerät. Über den sogenannten Elgato Marketplace kann man sich zig verschiedene Effekte noch runterladen, wo man dann die Tonqualität hier und da nochmal mehr verbessern kann. Und wie gesagt, wir brauchen euch da, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel drüber erzählen. Ihr kennt Elgato. Elgato begleitet uns jetzt auch schon seit einigen Jahren hier in diesem Podcast und hat uns unter anderem eben auch jetzt in Toronto und Atlanta begleitet.
Auf jeden Fall beispielsweise die eine Funktion, die sich Auto Gain Wizard nennt beim neuen Wave 3, also bei den Wave 3 Geräten, mit denen wir jetzt jahrelang gearbeitet haben, muss man die Lautstärke noch selber einstellen. Und bei den neuen ist halt das Coole, dass man einfach reinredet. Und automatisch wird die perfekte Lautstärke selber vom Mikrofon eingestellt, was ziemlich, ziemlich cool ist, muss man nicht lange rumfummeln, sondern hat alles direkt und kann loslegen und gut klingen, was ja schon die halbe Miete ist im Podcast. Andere Sache zu Elgato, weshalb das jetzt gerade so schön aktuell ist, und zwar dieser Wave Next Launch, der war am 3.3., also vorgestern, und seit dem 3.3. bis zum 12.3. gibt es täglich Livestreams, Giveaways, Produktdemos mit beispielsweise Tech-Deep-Dives und so weiter und so fort von Elgato. Abonniert gerne den Newsletter, um nichts mehr zu verpassen. Checkt die Socials von Elgato ab und den Link zur Homepage findet ihr natürlich auch in unserer Folgenbeschreibung. Also Elgato seit Jahren treuer Partner dieses Podcasts, sowohl was die Mikrofone angeht, als auch die Beleuchtung, als auch die Webcams. Da ist einfach Elgato seit Jahren schon sehr, sehr stark am Start und wir können das einfach jedem ans Herz legen. Checkt gerne die Aktion ab, checkt gerne die neuen Produkte ab und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir rein mit dem Thema der heutigen Folge.
Sehr gerne. Lass uns rein starten. Die Atlanta Hawks, wie gesagt, wir haben sie zweimal jetzt sehen können. Mein Lieblingsteam, was natürlich für mich persönlich eine sehr, sehr schöne Experience war. Ich hatte es zu dir in der Halle gesagt, als wir da auf der Pressetribüne saßen. Ich bin beim ersten Spiel zwischenzeitlich mal kurz richtig emotional geworden, weil ich dieses, das werdet ihr bestimmt kennen, wenn ihr ab und zu mal Hawks-Spiele schaut, dieses, wenn ein Spieler der Hawks einen Dreier trifft, dann, sagen wir mal, weil er heiß war im ersten Spiel, dann wird dieses eingespielt, der Stadionsprecher sagt dann Corey Kispert for three! Und dann wird eben noch dieses Falkenkreischen mit eingespielt und das hat mich kurz regelrecht emotional gemacht, weil ich das seit Jahren, egal ob es im My-Career-Modus oder bei irgendwelchen Manager-League-Modi oder wie auch immer, bei My Team, ich höre das seit Jahren bei 2K ständig, weil ich immer entweder mit den Hawks spiele oder mir zumindest die Hawks Arena für mein My Team raussuche oder wie auch immer. Und das dann mal in der Arena live zu sehen, das war schon ziemlich surreal und ziemlich cool. Generell die Stimmung in Atlanta, die Leute in Atlanta, der Vibe in Atlanta, das hat mich alles ziemlich weggehauen. Also Atlanta war schon eine Stadt, die ich sehr, sehr gerne besucht habe und die ich auch bestimmt früher oder später nochmal besuchen werde. Hast du noch irgendwie ein paar allgemeine Eindrücke, bevor wir zum irgendwas von der Reise zu erzählen oder was auch immer? Ich würde es dir überlassen. Oder wenn du Bock hast, fang gerne einfach an mit den Hawks inhaltlich bei Jonathan Kuminga zum Beispiel.
Ja, das Wetter war natürlich sehr angenehm. Wir kamen aus dem kalten Toronto, hatten dann den ersten Tag ein bisschen Regen. Oder viel Regen, aber dann nach hinten raus echt gutes Wetter und dann teilweise 25, 26 Grad nach hinten raus und haben, denke ich, Sightseeing-mäßig auch alles rausgeholt, was man aus Atlanta rausholen kann, waren im Aquarium, waren in der Coca-Cola World, haben den Martin Luther King Stuff gemacht, den man gesehen haben sollte, haben die wichtigsten Stadtteile abgecheckt, waren auf der Aussichtsplattform, also so die Go-Tos, auch den großen Park, die Beltline, die Foodspots, mehr oder weniger alles mitgenommen. Wir haben es dann auch auf dem Trip gehabt, so wenn wir jetzt noch ein, zwei Tage länger da gewesen wären, was hätte man da jetzt noch groß machen können? Und uns ist da jetzt auch nicht so viel eingefallen. Also klar, dadurch, dass wir ja angereist sind, nachmittags ankamen, direkt ein Game hatten und dann ja auch einen Tag komplett in Charlotte verbracht haben, waren wir jetzt effektiv nicht so lange in Atlanta, wie wir in Toronto waren. Aber ich wüsste nicht, was ich jetzt mit zwei Tagen mehr noch groß hätte anfangen sollen. Und das Gleiche gilt auch eigentlich für Toronto. Also wir haben da, denke ich, schon den Sweet Spot so ein bisschen getroffen bei beiden Städten und haben den optimalen Mix zwischen Sightseeing und Urlaub und Erleben und gleichzeitig aber auch natürlich dem beruflichen Stuff und den Shootarounds und den Spielen natürlich mitgenommen. Was ich sehr, sehr nice fand, ich hätte es auch zu dir gesagt, ist, dass wir fünf verschiedene Parkettböden gesehen haben bei der Reise. Das fand ich sehr cool, dass wir bei beiden Teams einmal natürlich ihre klassischen roten Böden gesehen haben, aber sowohl bei den Raptors als auch bei den Hawks dann auch einen alternativen gesehen haben. Und bei beiden dieser Teams ist dieser alternative Court halt auch unfassbar geil. Also dieses Peach-Orange-mäßig, weiß ich nicht gar nicht genau, was das für eine Farbe ist. Peach-Farben, Pfirsich-Farben in Atlanta, wo es ja auch noch Free-T-Shirts gab. Und dann natürlich dieses lila-black-Dinosaurier-mäßige in Toronto. Der Daytrip nach Charlotte war natürlich ein absolut wilder Tag, der sehr, sehr anstrengend war, da um 4 dann den Bus zu nehmen und dann abends 18 Uhr wieder zurück, irgendwann 23.30 Uhr. Hätten wir da sein sollen, waren, glaube ich, dann erst nach Mitternacht da. Hat sich aber trotzdem absolut gelohnt und wir hatten dann, weil in Charlotte das mit dem Locker-Room-Access ein bisschen anders war, als wir das erwartet haben, auch noch ein bisschen Zeit übrig, haben uns dann noch so einen geilen Milkshake gegönnt und waren noch im Park direkt in der Stadt. Also ich fand es einen sehr, sehr coolen Trip mit sehr geilen Erlebnissen, die ich nie vergessen werde. Und ich hatte meiner Ansprechpartnerin bei der NBA jetzt auch nochmal geschrieben gehabt heute, habe ich bedankt für die Chance, auch 5-mal wieder Tier 1 zu sein, was mittlerweile Standard ist bei mir zum Glück. Und hatte ja dann auch so geschrieben, ich glaube, ich habe noch nie auf einem Trip so viel gearbeitet und Content machen können und Interviews geführt und Fragen gestellt und die Gelegenheit gehabt, auch da mit Leuten zu reden und Eindrücke zu sammeln und Informationen auch für meine Kolumne zu sammeln und Social Media Content zu machen. Das war halt wirklich so. Ich fand es auch sehr nice, die Experiences mal zu zweit zu machen, nicht immer alleine bei den Games, alleine zu sitzen, alleine die Media-Sache zu machen. Ich finde, zu zweit ist es halt nochmal eine rundere Sache, weil gerade wenn du zum ersten Mal in Arenen bist, so, du findest dich halt zu zweit besser zurecht. So, der eine weiß vielleicht, wo es dahin geht, der andere weiß, wo es zu dem Presseraum geht, der nächste hat mit dem mal geredet und weiß deswegen Bescheid, so. Und dann ist natürlich auch zu zweit auf so einer PK zu sitzen, immer ein bisschen entspannter, gibt einem vielleicht auch noch ein bisschen mehr Confidence, da dann auch Fragen zu stellen und auf Leute zuzugehen. Und ich find's einfach overall cooler, sowas zu zweit zu machen als alleine, was natürlich jetzt nicht immer geht bei uns beiden, dass wir jetzt immer alles zu zweit machen, aber ich fand's sehr, sehr schön, sehr, sehr schön Trip. Und wir haben entsprechend natürlich auch viele Eindrücke sammeln können, unter anderem zu Jonathan Kuminga, der sein erstes Spiel beziehungsweise sein bisher einziges Spiel als Starter gemacht hat am 26. Februar, als wir da waren, hat knapp 30 Minuten gespielt, 17 Punkte gemacht, ein gutes Spiel gemacht. Im Spiel darauf gegen die Trailblazers kam er dann wieder von der Bank, 25 Minuten gespielt, 20 Punkte gemacht, 2 sehr ordentliche Spiele von ihm. Und auch das erste, was er gemacht hat gegen die Wizards, wo er 27 aufgelegt hat, war mehr als ordentlich. Also ja, Jonathan Kuminga, sehr, sehr guter Start für ihn individuell. Sehr guter Start für die Hawks mit ihm, die alle 3 Spiele mit ihm auf dem Parkett auch gewinnen konnten. Und ihr habt es gerade auch schon gehört gehabt, sehr positive Worte von Quinn Snyder über Kuminga. Kuminga, der sehr zufrieden ist mit sich selber und generell gute Vibes bei den Atlanta Hawks. Womit genau möchtest du anfangen?
Ja, lass uns doch gerne mit Kuminga anfangen und seinem Fit und seinen Spielen bisher, seiner Performance bisher. Ich weiß gar nicht, ob die Hawks heute Nacht spielen. Also wenn ihr das dann morgen früh auf den Ohren habt, vielleicht gab es das vierte Spiel dann auch schon. Eventuell wurde das dann schon ein bisschen runtergerissen, dieser Gesamteindruck. Aber das wollen wir jetzt natürlich mal nicht wünschen. Diese ersten 3 Spiele waren absolut top. Also das muss man ganz klar so sagen. Es gibt den ein oder anderen Disclaimer, das ein oder andere Sternchen. Das müssen wir gleich auf jeden Fall noch, das dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Aber das sieht schon wahnsinnig gut aus. Also er wird vermutlich nicht, er hat jetzt in diesen 3 Spielen 56% Dreier getroffen, das wird sicherlich nicht so bleiben. Generell auch dieses 68% aus dem Feld werden vermutlich nicht so bleiben. Also dass er jetzt für die restliche Saison im Hawks-Trikot hier irgendwie 20 plus Punkte averaged, das glaube ich nicht, aber das muss und soll er ja auch gar nicht. Aber einfach dieses erste positive Signal, dass er sich zurechtfindet an einem neuen Ort, dass er sich schnell versucht einzubringen, dass er sich de facto dann eben auch auf dem Feld schnell einbringt. Das sind alles extrem positive Eindrücke. Auch die Rolle, die er übernimmt, und das ist etwas, worüber ich dann auch beim zweiten Spiel sowohl mit Johnson in der Kabine als auch mit Quinn Snyder auf der PK gefragt habe. Das haben wir euch jetzt nicht eingespielt extra, aber da habe ich eben angesprochen, dass CJ, Johnson, Okongwu, Alexander Walker und Dyson Daniels, also die aktuelle Starting Five der Hawks, zu den besten Liners im Basketball gehört. Und da hat Quinn Snyder gesagt, dass das eine Qualität ist, dass diese 5 Spieler insbesondere, und er hat das dann aber auf das gesamte Roster bezogen, deswegen sage ich es jetzt, weil ich finde, da kann man Kuminga auch mit reinnehmen, eine der großen Stärken der Hawks in den letzten Tagen, Wochen, inklusive diesen beiden Spielen, die wir gesehen haben, sie lassen den Ball sehr gut laufen. Es ist überhaupt nicht starr fokussiert auf einen Johnson oder auf einen McCollum. Du hast diese Spieler aber trotzdem in der Hinterhand, die dir dann mal gegen Ende der Shotclock, wenn es brenzlig wird, dann geht halt ein CJ mal in der Isolation und kann dir dann mit Ranger reinhauen. Dann kann Johnson trotzdem mal sich zum Korb durchtanken und da irgendwie ein Play machen. Aber ich glaube, Snyder hatte das so formuliert, dass sie, they're all capable to make plays, but they make plays for each other. Und das ist etwas, in das sich eben Kuminga auch total gut reinfügt bislang. Er lässt den Ball laufen, er sucht seine Mitspieler, er spielt extra Pässe. Er ist sehr gut in diesem Flow der Offense drin, dass er Closeouts attackiert, dass er auch mal einen Dreier nimmt, ohne allzu viel zu zögern. Wie gesagt, es gibt Sternchen, allen voran, dass diese drei Spiele eben jetzt zweimal gegen die Wizards und einmal gegen die Blazers ohne Danny Avdija, die, das hatte ich in einer meiner Beiträge jetzt für Open Court von der Reise geschrieben, ohne Avdija offensiv halt einfach erschreckend harmlos sind. Das war nicht so wirklich die allergrößte Competition. Die Blazers hatten auch in der Besetzung mit Holiday, mit Kamara, mit Blake Wesley und wer da noch so alles umspringt, die haben schon auch die Möglichkeit, über ein paar Minuten hinweg mal kurz die defensive Kette anzulegen an den Gegner. Aber im Großen und Ganzen war das einfach viel zu wenig Gegenwehr von diesen drei Gegnern. Von den Wizards sowieso und eben auch von den Blazers ohne Avdija. Deswegen, lass mal die Kirche mal noch im Dorf. Wir wollen jetzt hier nicht sagen nach drei Spielen, oh mein Gott, was haben die Warriors für einen Riesenfehler gemacht, obwohl das Hawks-Publikum das zu sehen scheint. Das haben wir auch erster Hand miterleben dürfen, dass dann Thank You Warriors-Rufe durch die Halle gehallt sind. Ich glaube, es ist sehr, sehr ermutigend und ich hatte ja auch zum Zeitpunkt des Trades schon gesagt, ich sehe schon eine Welt, in der Kuminga in einem neuen Umfeld mit einem Tapetenwechsel aufblühen könnte und vieles von dem Potenzial, das ja zweifelsohne in ihm schlummert, irgendwie abrufen kann. Und wir sind auf einem guten Weg in diese Welt. Aber wie gesagt, erstmal noch Kirche im Dorf lassen. Erstmal noch abwarten, wie das jetzt in den nächsten Wochen aussieht, über einen längeren Zeitraum, gegen richtige Gegner. Aber also viel besser hätte natürlich der Start in die Jonathan Kuminga Hawks-Ära nicht laufen können.
Auf jeden Fall. Ich bleibe sehr skeptisch. Kuminga ist sehr, sehr gut reingestartet in seine Saison bei den Golden State Warriors. Nach den ersten beiden Wochen hat all den Stuff gemacht, den wir immer von ihm sehen wollten. Catch-and-Shoot-Dreier genommen, Off-Ball-Movement, gereboundet, Pässe gespielt, gehasselt. Und am Ende blieb es dann bei diesen zwei Wochen und danach wurde alles so, wie es immer war. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Selbst wenn es jetzt einen Monat gut läuft, werde ich immer noch skeptisch sein. Aber jetzt nach drei Spielen gegen drei sehr schwache Gegner bin ich natürlich umso skeptischer. Aber ich finde, und das ist etwas, was man natürlich auch im Fernsehen sehen kann, aber was vor Ort, glaube ich, noch ein bisschen sichtbarer ist. Ich glaube gesehen zu haben, dass er wirklich auch probiert, den Stuff zu machen, den er machen soll. Und daran interessiert ist, die Dinge umzusetzen, die der Coaching-Staff ihm mitgibt und Winning Plays zu machen und so diesen extra Stuff zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass Kuminga hier reinkam, sofort ein primärer Creator war, jetzt einfach all seine Dreier trifft in den ersten drei Spielen und deswegen gute Stats auflegt. Die Art und Weise, wie er bisher gespielt hat, ich sehe schon eine Welt, in der er langfristig sehr gut sein kann, wenn er so weitermacht. Catch-and-Shoot-Dreier nehmen, sich abseits des Balles bewegen, natürlich ein Transition-Monster sein, versuchen extra Pässe zu spielen. Er hat natürlich jeweils drei Turnover produziert in den beiden Spielen, die wir gesehen haben. Und das waren in vielen Fällen Pässe, die abgefangen wurden. Oder Pässe, die dann halt nicht ihr Ziel gefunden haben. Aber alleine, dass er versucht, und das ist auch was Quinn Snyder auf der PK gesagt hat, solche Pässe zu machen, freie Kollegen zu finden, extra Pässe zu spielen, den Ball laufen zu lassen, mit dem Kopf nach oben schaut, wo denn Cutter sind, wo denn besser postierte Spieler sind, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Snyder hat auch gesagt auf der Postgame-PK nach meiner Frage, dass ihm dieses eine Play noch im Gedächtnis ist, wo Kuminga quasi eine gute defensive Rotation macht, guten Laufweg macht und dass das etwas ist, was ihn sehr beeindruckt hat. Ihn hat der Dank weniger beeindruckt. Er hat zu mir gesagt, er weiß, dass Kuminga danken kann, das wissen wir alle. Er hat indirekt gesagt, er weiß nicht, dass Kuminga solche Plays, wie er es beschrieben hat, machen kann. Aber das ist ja auch so. Wir haben das selten gesehen von ihm und jeder hat mal eine Hotstreak und wie gesagt, die Transition Plays und die krachenden Dunks, das ist alles nichts Neues. Aber Kuminga wird vieles von dem machen müssen, wofür er nicht bekannt ist, wenn er ein Winning-Player sein möchte bei einem Team wie Atlanta. Denn eine Sache ist auch klar, der Trae Young-Trade hin oder her, er wird kein primärer offensiver Spieler in diesem Team sein. Das konnten wir auch schon sehen. Es wird nicht viele Situationen geben, in denen Quinn Snyder sagt, gebt Jonathan Kuminga den Ball und geht ihm aus dem Weg. Quinn Snyder ist nicht der Art Head Coach, der das macht. Und die Hawks haben kein System, das darauf ausgelegt ist, dass so, selbst Jalen Johnson ist kein Spieler, dem du einfach den Ball gibst und der dann ja entsprechend sein eigenes Ding macht, während alle anderen zuschauen. Also, wenn Jonathan Kuminga Erfolg haben möchte und auch bezahlt werden möchte im Sommer von den Hawks, dann muss er reinfitten. Er wird nicht dieses System übernehmen und er wird nicht Quinn Snyder dazu bringen, hier irgendwelche Sachen zu machen, auf die Quinn Snyder keinen Bock hat. So, Quinn Snyder ist ein erfahrener Head Coach, der eine ganz klare Philosophie hat und entweder Kuminga fittet da rein oder er wird keine Zukunft haben in diesem Hawks-Team. Er hat sehr gut reingefittet, Snyder hat ihn gelobt, man kann durchaus zufrieden sein mit seiner Leistung bisher, aber dieser Off-Ball-Stuff, das Screen, das Cutten, das Bewegen, Attention auf sich ziehen, verteidigen, in der Transition zurückarbeiten, die offensiven Bretter zu crashen, das sind Sachen, die wird er machen müssen. Ansonsten wird er keine Chance haben, langfristig in diesem Atlanta-Team Fuß zu fassen, denke ich, und vor allem diesen großen Vertrag zu bekommen, den er verständlicherweise unbedingt haben möchte.
Das ist vielleicht eine schöne Überleitung hin zu ein bisschen allgemeinerem Talk über die Hawks, weil die Kuminga-Geschichte wird natürlich jetzt eine große sein im Sommer. Der Vertrag, den die Hawks jetzt aus Golden State übernommen haben, hat noch eine Teamoption über 24,3 Millionen für die nächste Saison. Angesichts der Tatsache, dass die Hawks cap-technisch ziemlich gut aufgestellt sind, selbst wenn wir davon ausgehen, dass da jetzt noch irgendwie ein Lottery-Pick oder hoffentlich natürlich ein Top 5, Top 4-Pick noch reinkommt mit den x Millionen, die ein solcher Pick eben verdient. CJ läuft aus im Sommer. Da möchte ich gleich, da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt. Das wird natürlich eine große Frage, ob man den nochmal hält. Gabe Vincent läuft aus im Sommer. Da bin ich mir fast sicher, dass man den nicht nochmal hält. Und dann ist man cap-technisch gar nicht so verkehrt aufgestellt, dass man vielleicht sagen könnte, hey, wir ziehen die Teamoption. Dann ist Kuminga sicherlich weiterhin überbezahlt. Aber wir gucken uns das nochmal ganz in Ruhe an über den Sommer. Und dann kann man ihn entweder als expiring wegtraden im Laufe der nächsten Saison. Oder man kommt sogar zu dem Schluss, wir wollen den langfristig hier im Haus haben. Wenn man jetzt im Laufe dieser Saison zu dem Schluss kommt, wir wollen den langfristig im Haus haben, habe ich auch nichts dagegen, wenn man jetzt einen neuen Vertrag unterschreibt im Sommer. Aber der sollte dann halt bitte einigermaßen sinnhaft sein, sage ich mal. Also ich wäre absolut kein Fan davon, Jonathan Kuminga auf der Basis von 2-3 Monaten überzubezahlen und sich ans Bein zu binden langfristig. Da würde ich dann sogar echt lieber, wenn man sich's erlauben kann, nächste Saison, zieh halt die Teamoption, zahl ihm 24 Millionen und guck ihn dir noch ein Weilchen länger an und dann kannst du immer noch einen neuen Vertrag machen. Das ist gerade so meine Gefühlswelt in Richtung Kuminga. Wie stehst du zu McCollum? Weil ich glaube, das ist deutlich interessanter geworden jetzt in den letzten Tagen. Wir haben's gesagt, oder ich hab's auch im Interview mit Jalen Johnson, habt ihr's gehört, CJ McCollum ist Teil dieser überragenden Lineup aus den letzten Wochen. Es ist wirklich jegliche Spieler, auch Dyson Daniels und Onyeka Okongwu, die dann einmal auf der Pressekonferenz zur Verfügung standen. Alle schwärmen von CJ, wie er sich eingefügt hat spielerisch, wie er Veteranen-Leadership reinbringt und wie er dem Team gut tut. Ich hätte sehr stark dazu tendiert, nach dem Trade zu prognostizieren, dass man ihn einfach ziehen lässt im Sommer, weil ich den Sinn nicht so richtig sehe. Aber jetzt nach diesen Eindrücken und wenn du tatsächlich sagst, wir wollen ihn erstmal noch behalten als eben Veteran Leader Guy, könnte ich es mir schon vorstellen, dass man ihm nochmal irgendwie einen 2-Jahres-Vertrag oder so hinhält. Was denkst du?
Ja, da bin ich auch der Meinung, McCollum ist mittlerweile, lass mich ganz kurz nachschauen, wie alt ist er?
In der Vertragsübersicht steht 34, also ist er entweder noch ja. 34 oder schon, er wird im September, also er wird kurz vor neuem Saisonstart quasi 35 Jahre alt.
Was er natürlich nicht möchte, ist einem Spieler, der 35 wird, irgendwie noch einen 4-Jahres-Vertrag zu geben. Max Money hin oder her. Ich denke, 2 Jahre wären der Sweet Spot für irgendwas in der Range, in der er sich aktuell schon befindet, so 30 bis 35 Millionen pro Jahr. Grund Nummer 1 dafür, die Hawks brauchen einfach Creation nach dem Abgang von Trae Young. Jalen Johnson ist kein Point Guard. Jonathan Kuminga ist kein Point Guard. Dyson Daniels ist kein Point Guard. Sicherlich ist CJ McCollum auch kein Point Guard. aber du brauchst jemanden, der komfortabel den Ball vorträgt, der komfortabel Plays einleiten kann, der kreieren kann und die Kollegen in Szene setzt. Und McCollum ist halt einer dieser Vets, die die jungen Spieler nicht zurückhalten und die Teams nicht zurückhalten. Der Mann muss niemand mehr irgendwas beweisen. Er ist jemand, der sich problemlos zurücknehmen kann, wenn es sein muss, der auch mal ja Stretches auf der Bank verbringen kann, ohne gleich bockig zu werden. Er ist jemand, der, auch wenn er noch nie Champion wurde, weiß, was es braucht, um zu gewinnen. Seine Präsenz, seine Erfahrung, seine Leadership, sein Knowledge, der Basketball-IQ, das sind alles Sachen, die er weitergeben kann an die jungen Spieler und das hat sicherlich Wert. Die Hawks haben jetzt auch auf seiner Position nicht unbedingt irgendjemanden, wo man sagt, Alter, wir geben jetzt die Schlüssel komplett in die Hände dieses Spielers und das passt null zu CJ McCollum. Also selbst wenn wir jetzt sagen, Jalen Johnson ist der Franchise-Spieler, auch wenn er natürlich nicht der Guy ist, der die Schlüssel der kompletten Franchise in die Hand bekommt, aber er ist wahrscheinlich, wenn du dich von einem von diesem Team entscheiden müsstest, ist er der Franchise-Spieler. Es ist nicht so, dass man sagt, Alter, Jalen Johnson kann sich nicht optimal entwickeln, wenn CJ McCollum in diesem Team ist. Ich glaube eher, dass ein CJ McCollum in diesem Team Johnson dabei helfen kann, dessen Ceiling zu erreichen. Und dementsprechend würde ich aus Atlantas Perspektive vieles daran setzen, ihn zu bezahlen im Sommer und ihn zu halten. Sollte er natürlich komplett wilde Gehaltsvorstellungen haben oder Vorstellungen über die Jahre, dann musst du ihn halt ziehen lassen oder fehlt jetzt irgendwie den Sign-and-Trade ein, weil es hier irgendwo Contender gibt, die bereit sind, auch noch etwas für ihn abzugeben. Aber wenn man hier einen Mittelweg findet, der für beide Seiten fair ist, würde es, denke ich, auch für beide Seiten Sinn ergeben.
Alright, dann sind wir da auch überein. Vielleicht noch zum Abschluss, also ich glaube, das fühlt sich jetzt schon nach einer relativ runden Sache an. Vielleicht zum Abschluss noch so ein paar allgemeine Worte. Im Großen und Ganzen ist das natürlich trotzdem eine enttäuschende Saison für Atlanta. Also wenn ihr euch erinnert, ich natürlich nicht, aber es gab viele, die hatten hohe Erwartungen vor der Saison. Sie sind, also die Trae Young-Ära ist ein bisschen, ich will nicht sagen unrühmlich, aber halt uninspiriert, sag ich mal, zu Ende gegangen. Kristaps Porzingis war halt leider ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Diese hohen Aspirationen, die man hatte, dass wir uns überlegt haben, hey, die Hawks, die sind ein Top-6-Team, vielleicht sind sie sogar ein Top-4-Team, wenn alles geil läuft. Ist die zweite Runde drin? Können die da mitmischen im Osten? Das hat halt alles überhaupt nicht funktioniert. Sie sind jetzt bei einem Rekord von 31-31 angelangt, nach dieser starken Phase, die sie jetzt hatten in den letzten zwei, drei Wochen. Sie haben ein Netrating von -0,1. Das ist Platz 16. Sie haben die 18th-beste Offense und die 14th-beste Defense. Also sie sind buchstäblich das durchschnittlichste Team der gesamten NBA. Und ja, das ist jetzt halt so ein bisschen die Realität, in der man sich bewegt. Und wenn wir drüber nachdenken, wir haben gerade gesagt, mal gucken, was mit Kuminga passiert, mal gucken, was mit McCollum passiert. Keine dieser beiden Entscheidungen wird diese Franchise signifikant in eine andere Richtung lenken, egal ob nach oben oder nach unten. Und dann hast du halt den ganz großen Hoffnungsträger Pelicans-Pick. Obwohl die Pelicans jetzt gerade aus irgendeinem Grund ganz schön viel zu gewinnen scheinen, was mir natürlich nicht so sehr schmeckt als Hawks-Fan. Aber du hast, je nachdem, was jetzt in Milwaukee passiert, wir haben gesehen, Giannis kam zurück. Man hat trotzdem verloren gegen dezimierte Celtics. Da sind wir sehr gespannt, was da jetzt passiert. Also entweder die Bucks schaffen es, einen kleinen Run zu starten, oder in den nächsten 10 bis 14 Tagen wird ersichtlich, okay, das wird nichts mehr. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Giannis einfach aus dem Verkehr gezogen wird. Also du hast jedenfalls diese Doppelchance. Milwaukee und New Orleans, der bessere dieser beiden Picks, wandert nach Atlanta. Im Best Case ist das natürlich ein Top 5, Top 4, Top 3 Pick. Und wenn du dann die Chance hast im Sommer, dir einen Darren Peterson oder einen AJ DiBanza oder einen Cam Boozer reinzuholen, dann sieht die Welt natürlich schon wieder ganz anders aus. Weil dann hast du unter Umständen Darren Peterson und Jalen Johnson plus Risache, Daniels, Kuminga jetzt als neuer Teil dieses jungen Kerns. Okongwu ist noch nicht sonderlich alt. Da habe ich dann schon ganz schön Bock drauf. Also da wird man definitiv nichts mit dem Titel oder so zu tun haben in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Aber dann ist das eine Basis, auf der du, glaube ich, ziemlich gut aufbauen kannst. Und deswegen fällt so ein bisschen mein Saisonfazit aus Hawks Sicht. Die Saison ist natürlich noch nicht vorbei. Man wird wahrscheinlich wieder im Play-In landen. Man wird vielleicht sogar da ein Spiel gewinnen oder vielleicht kommt man sogar in die erste Playoff-Runde und darf sich da dann von Detroit abschlachten lassen. Aber im Großen und Ganzen natürlich eine enttäuschende Saison angesichts der Erwartungen, die man vor der Saison hatte in Richtung Playoff-Contention. Aber man hat es dann doch ganz gut geschafft, diesen Silberstreif am Horizont zu schaffen, sich selbst mit dem Pick, mit der Entwicklung von Johnson, mit jetzt sogar solchen kleinen Geschichten wie dem Kuminga-Trade. Ich gehe nicht wahnsinnig enttäuscht raus aus dieser Saison als Hawks-Fan. Und das ist doch glaube ich, eine ganz versöhnliches Fazit, das man jetzt ziehen kann.
Dem kann ich gar nicht mal viel hinzufügen. Viele Fragezeichen, viel Ungewissheit, aber die Foundation ist da. Der Best Case für den Sommer sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und dementsprechend, den Umständen entsprechend, kann man als Hawks-Fan schon einigermaßen optimistisch auch sein, was die Zukunft angeht. Klar, vor der Saison haben viele sie gesehen als Contender im Osten, als den Gewinner der Offseason, als ein Team, was jetzt richtig, richtig angreift und ist mit den Knicks und den, was weiß ich, Magic oder Pistons oder Bucks oder wem auch immer aufnimmt, gerade in der Saison, in der die Celtics und Pacers als womöglich beiden besten Ostteams nicht viel zu tun haben werden mit der Vergabe des Titels im Osten. Das kam jetzt natürlich ganz anders. Ja, ich weiß, dass du wirst die Pacers meinen, nehme ich an.
Ja, ja, klar. Also die Pacers, da rechne ich stark mit einem Late-Season-Push.
Ja, nein, aber das war eine Saison, in die viele Hawks-Fans sehr optimistisch reingegangen sind in Sachen so Short-Term-Erfolg, was jetzt ganz anders kam. Aber klar, man kann sich sehr easy reinreden in eine gute, längerfristige Zukunft der Atlanta Hawks. Und das freut uns, dass wir beide hautnah dran sein durften bei den Atlanta Hawks vor wenigen Tagen und das abstreichen konnten auf der NBA Bucketlist, dem Ziel, in jeder NBA Arena und bei jedem NBA Team mal zu Hause gewesen zu sein.
An der Stelle zum Abschluss natürlich auch noch einmal ein riesen Dank an euch. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, für euch da drüben unterwegs zu sein, Interviews zu führen, Content zu sammeln, Eindrücke zu sammeln. Und das wäre natürlich in der Form irgendwo auch nicht möglich gewesen ohne den schönen Support und das wöchentliche Einschalten und die vielen lieben Nachrichten auch jetzt während des Trips wieder. Deswegen danke aus tiefstem Herzen für all das. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt und wann der nächste Double Step Back Podcast USA/Canada, wobei ich denke mal, Canada haben wir jetzt auf absehbare Zeit mal abgehakt. Außer es kommt ein Expansion-Team nach Vancouver oder so, wer weiß. Ja, vielen, vielen Dank, Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, nochmal eine knackige Geschichte mit ein paar Eindrücken und Impressionen von vor Ort. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, checkt gerne Elgato aus, Link in der Folgenbeschreibung. Checkt natürlich auch gerne unser Patreon-Konto aus und überlegt euch da, Teil vom Team Double Step Back zu werden. Wir hören uns bald wieder in alter Frische. Bis dahin, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.